Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Wir bleiben beim Thema Wirtschaft, denn sie bleibt das Sorgenkind unter den Industrienationen. Die OECD schätzt, dass die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik 2023 um 0,2% zurückgehen wird.
Hey Sophie.
Hi Christoph. Das war ein Auszug aus den Nachrichten von Welt TV anlässlich des neuen Konjunkturberichts der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Ja, tatsächlich, das war ein Bericht von Welt TV über den Konjunkturbericht der OECD, aber der Bericht ist ein Jahr alt. Wir haben ganz bewusst mal die Nachrichten aus dem vergangenen Jahr herausgesucht. Diese Fernsehsendung, die stammte von 2023. Und doch klingt dieser Bericht so aktuell wie eh und je. Denn wir Deutschen haben den Schock des Nullwachstums nicht zum Anlass für neues Denken und umfassende Reformen genommen. Stattdessen haben wir einfach weitergemacht wie bisher.
Albert Einstein hat gesagt, dasselbe zu tun und dabei ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist dumm. Wir aber handeln genau so. Nun ist wieder eine Quittung da. Eine neue OECD-Prognose ist vergangene Woche erschienen. Die Wachstumsprognose 2024 für Deutschland lautet, es sind wieder nur 0,1%. Also ein bisschen mehr als nichts. Ein Tüpfelchen Wachstum, ein trauriger kleiner Klecks. Null Wachstum in Deutschland. Was könnte eigentlich noch schlechter sein als diese Nachricht? Ja, tatsächlich, diese schlechte Botschaft ist noch steigerbar. Von Nullwachstum zum Negativwachstum. Oder umgangssprachlich vom Wachsen zum Schrumpfen. Dort sind wir jetzt nämlich angelangt. Viele Branchen klemmen. In vielen Branchen wird gespart, 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 weil die Umsätze wegbleiben. Ergebnis manchmal von Missmanagement, viel öfter aber aufgrund schrumpfender Gesamtwirtschaft. Hören wir noch einmal Welt TV aus dem vergangenen Jahr, diesmal zur Autoindustrie. Dort äußert sich auch Ferdinand Dudenhöfer, bekanntester Professor für die Autoindustrie.
Schichtbeginn in Zwickau bei VW. Das Wetter sonnig, doch die Aussichten düster. Mehr als 250 Mitarbeiter sollen ihre Jobs verlieren, denn es läuft nicht mehr rund in der deutschen Autoindustrie.
Derzeit sieht man keine Trendwende, denn die Umweltprämien gehen weiter zurück, also schlechte Nachrichten für das Elektroauto. Insgesamt sind die Fahrzeugverkäufe in Deutschland rückläufig wegen konjunkturellen Ängsten.
Nicht nur die Autoindustrie, die deutsche Wirtschaft insgesamt schwächelt. Schlechte Noten deshalb auch von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, vor allem im internationalen Vergleich. Ganz vorne in puncto Wirtschaftswachstum Indien mit einem Plus von 6,3%, dahinter China mit 5,1% und Indonesien mit 4,9% Wachstumsprognose. Für die globale Wirtschaft rechnet die OECD 2023 mit einem Wachstum von 3,0%.
Ja, wie gesagt, dieser Fernsehbericht ist ein Jahr alt und er klingt so, als sei er von gestern oder heute. Es hat sich nichts geändert. Es bleibt einfach so, wie es war.
Normalerweise interviewst du immer Gäste. Heute will ich dir ein paar Fragen stellen. Und worum soll es dabei gehen? Natürlich, Deutschland schwächelt. Deutschland war einst als Wirtschaftsmotor Europas bekannt und steht heute vor erheblichen Herausforderungen, die das Land wirtschaftlich ins Abseits drängen könnten.
In einer globalisierten Welt, in der technologische Innovation, Digitalisierung und nachhaltiges Wachstum zunehmend an Bedeutung gewinnen, in dieser Welt hat Deutschland in einigen, sogar vielen Schlüsselsektoren an Dynamik verloren.
Der Mangel an Investitionen in Zukunftstechnologien, die schleppende Digitalisierung, aber auch strukturelle Probleme wie der Fachkräftemangel und bürokratische Hürden hemmen die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.
Andere Volkswirtschaften, wie zum Beispiel die USA und China, führen bei Themen wie künstliche Intelligenz und grüner Technologie. Deutschland hingegen droht diesen Entwicklungen hinterherzuhinken. Und zwar nicht, weil wir sie nicht erfunden hätten oder weil wir nicht vorne dabei waren, als sie entdeckt oder entwickelt wurden. Nein, ganz im Gegenteil. Bei künstlicher Intelligenz, grünen Technologien waren wir von Anfang an früh mit dabei. Aber hinterher, das ist das alte Lied, das ist das alte Leid, wenn es an die Industrialisierung, an die Massenfertigung, an die Kommerzialisierung geht, dann sind wir zu langsam und nicht entschlossen genug.
Die Frage, die wir uns deswegen heute stellen, verliert Deutschland den wirtschaftlichen Anschluss und was sind die notwendigen Schritte, um diesen Trend umzukehren? Starten wir in die Folge.
Genau, starten wir.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
Ist Deutschlands rasanter Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und industrieller Kraft noch aufzuhalten? Und wenn ja, wie?
Das Land stagniert also. Wir verlieren Wohlstand, aber Italien, Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich liegen alle deutlich vor uns. Und auch im weltweiten Vergleich liegen wir klar zurück.
Genau, bevor wir in unser kleines Interview einsteigen, lassen wir noch einmal zu Wort kommen Alvaro Santos Pereira. Er ist der Chefökonom der OECD. Und bei Bloomberg hat er nach Veröffentlichung des Berichtes in der vergangenen Woche Folgendes gesagt. Zitat Anfang. Die Deutschen, sagt er, sollten sich darauf konzentrieren, ihre Infrastruktur zu verbessern, insbesondere die digitale Infrastruktur. Es ist an der Zeit, zu Reformen zurückzukehren. Viele wettbewerbsfreundliche Reformen sind erforderlich. Es gibt zu viele Barrieren für Dienstleistungen und zu viel bürokratischen Aufwand. Wir glauben, dass dies Auswirkungen hat. Zitat Ende. Noch ein weiteres Zitat, noch einige weitere Fakten wollen wir anführen, und zwar diesmal von Charles-Henri Monschau. Er arbeitet bei Sys Group, das ist eine Schweizer Investmentgesellschaft, und er hat in der vergangenen Woche einen ganz interessanten Vergleich gepostet zwischen der deutschen Wirtschaftsleistung und industriellen Produktion und der schweizerischen.
Hier einmal einige der wichtigsten Fakten auf einen Blick. Seit 2011 ist der Schweizer Franken um mehr als 25% gegenüber dem Euro aufgewertet worden. Damit ist es für den größten Teil der Welt um ein Viertel teurer geworden, Waren aus der Schweiz einzukaufen.
Und trotzdem, trotz dieser Aufwertung, ist die industrielle Produktion der Schweiz im gleichen Zeitraum um 40% angestiegen. In der EU ist sie etwa gleich geblieben während dieses Zeitraums, in Deutschland hingegen um 5% gesunken. 40% plus industrielle Produktion der Schweiz, 5% minus in Deutschland.
Der Wohlstand in der Schweiz ist auch dadurch kontinuierlich gestiegen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf stieg von 76.531 US-Dollar im Jahr 2010 auf 93.259 US-Dollar im Jahr 2022. Also ein Plus von 21,8%.
Im selben Zeitraum stieg das BIP pro Kopf in Deutschland nur um 17% an, also in der Schweiz um 21%, fast 22%, in Deutschland nur um 17%. Nur damit man die Zahlen mal gehört hat, in Deutschland betrug das BIP pro Kopf 2010 41.500 Dollar ungefähr und 2022, also vor vergangenes Jahr, 48.700 Dollar. Nochmal die Zahl im Vergleich, BIP pro Kopf in der Schweiz fast 94.000 Dollar heutzutage. Und 48.000 Dollar in Deutschland.
Heute liegt das BIP pro Kopf der Schweiz fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Deutschland hat 52% gegenüber der Schweiz.
Also man könnte auch sagen, Deutschland deindustrialisiert und entreichert sich. Noch liegen wir hinter den USA und China auf Platz 3 der Länder mit dem größten BIP, nämlich vor Japan und Indien. Aber das kann sich ändern.
Bis zum Ende des Jahrzehnts wird Indien uns wohl von Platz 3 verdrängt haben. Wir stehen dann voraussichtlich auf Platz 5. Bis 2040 können wir, wenn wir nichts ändern, auf Platz 10 zurückfallen. Hinter die Vereinigten Königreiche, hinter Frankreich, Italien, Brasilien und Kanada.
Und ein anderes Thema ist uns noch ins Auge gefallen in der vergangenen Woche, und zwar die großen Erfolge der chinesischen Raumfahrt. Ja, Raumfahrt ist nicht alles. Raumfahrt ist eine vergleichsweise kleine Branche, aber eine, die schnell wächst. Und da haben wir nochmal einen genaueren Blick drauf geworfen anhand einer Studie, die von BriceTech, einem US-Technologieunternehmen, veröffentlicht worden ist.
Und zwar zeigt der Bericht von BriceTech eindrucksvoll, wie schnell sich China zu einer der führenden Raumfahrtnationen entwickelt hat. Wir lernen dort, dass China derzeit rund 800 aktive Satelliten im Orbit hat, was etwa 8% der weltweit 9.900 aktiven Satelliten ausmacht. Von diesen Satelliten befinden sich 91 auf geostationären Umlaufbahnen, also den GEOs, und 31 auf mittleren Bahnen, den MEOs, und 672 auf erdnahen Umlaufbahnen, die man LEO nennt. Auch bei der Erforschung des Mondes zeigt China große Erfolge. China hat bisher 5 Mondmissionen durchgeführt und dabei 3 Mondfahrzeuge erfolgreich gelandet sowie 3 Mondsatelliten ins All gebracht. Darüber hinaus hat China auch bereits eine Mission zum Mars durchgeführt. Im Bereich der Raumfahrtindustrie wächst auch der private Sektor stark. Es wurden 54 Space-Startups gegründet und seit 2014 wurden 3,3 Milliarden US-Dollar an Investitionen in Space-Startups investiert.
Und das, wie gesagt, chinesische Zahlen. Weltweit sind die Investitionen in Space-Startups deutlich größer, aber 3,3 Milliarden Dollar in insgesamt 54 Unternehmen alleine in China.
Okay, Christoph, jetzt haben wir das Problem geschildert, aber wie können wir dem jetzt begegnen? Wir wollen ja hier nicht nur Pessimismus verbreiten, sondern Optimismus. Christoph, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, ganz kurze Fragen, und ich bitte um kurze Antworten. Meinst du, das schaffst du?
Ich kann es ja mal versuchen.
Okay, erste Frage. Warum klappt das mit dem Wachstum bei uns einfach nicht?
Weil wir die Nachrichten nicht ernst nehmen. Wir fühlen uns als reiches Land, doch das sind wir in Wahrheit nicht mehr wirklich. Reichtum ist relativ und unseren relativen Wohlstandsverlust, den nehmen wir nicht wahr.
Und wie kann es sein, dass wir noch immer nicht beunruhigt reagieren, wenn doch die USA und China an uns vorbeiziehen?
Weil sie langsam an uns vorbeiziehen. Der sprichwörtliche Frosch springt deswegen nicht aus dem Topf, weil ihm die graduellen Steigerungen der Temperatur entgehen. Neuronal gesehen laufen wir in eine Falle. Der Mensch gewöhnt sich an alles, wie viele andere Tiere auch. Solange dieses alles nur langsam genug verläuft. Wir merken das schon in der Badewanne zum Beispiel. Wasser, in das wir uns hineinsetzen, das eben noch viel zu heiß war, wirkt plötzlich angenehm warm, obwohl sich an der Temperatur des Wassers nicht viel geändert hat. Warum? Weil unser zentrales Nervensystem so gut bei Adaption funktioniert und weil wir deswegen einen evolutionären Vorteil gewinnen, ohne den wir vielleicht gar nicht so weit in der Evolution gekommen wären. Aber aus diesen Gründen fällt es uns schwer, langlaufende Entwicklungen richtig zu interpretieren.
Aber was kann man denn tun, um dieser Falle zu entgehen?
Zum Beispiel das, was ich mit Aktiencharts immer gern tue. Drücken Sie mal, probieren Sie es aus auf den Knopf Max für Maximum und schauen Sie sich dann eine Aktienentwicklung über einen großen zeitlichen Abstand an. Also, welchen Kurs die Aktie im Vergleich mehrerer Jahrzehnte steuert. Dann verstehen Sie viel besser, wohin die Reise geht. Dauerhaft aufwärts, immer nur seitwärts oder durchgehend abwärts. Übertragen wir das auf unser Beispiel, schauen Sie sich an, wie reich die Schweizer im Verhältnis zu den Deutschen vor 50 Jahren waren und wie reich sie heute sind.
Und was kommt dann dabei raus?
Also wir haben nachgeschaut, 1970 lag das BIP pro Kopf der Schweiz 1,2 Mal höher als das der Deutschen. Heute liegt es 1,9 Mal höher. Die Schweizer sind uns also davongelaufen und wir haben es nicht mitbekommen. 1,2 Mal zu 1,9 Mal.
Mathe war in der Schule definitiv nicht mein liebstes Fach. Muss man Mathematiker sein, um das jetzt zu verstehen?
Ja, mir geht's auch nicht viel anders. Mathe habe ich erst später lieben gelernt. Ich liebe es heute, aber späte Liebe. Man benötigt nämlich nur die vier Grundrechenarten und Potenzrechnung. Und die Potenzrechnung, die begegnet uns im Leben zum ersten Mal mit 11 Jahren, denn sie ist Stoff der 5. Klasse. In der 5. Klasse lernen Schülerinnen und Schüler das Konzept von Potenzen kennen.
Warum sind jetzt aber so viele Menschen darin einfach nicht sattelfest?
Potenzen sind eine kompakte Schreibweise, um wiederholte Multiplikationen desselben Faktors darzustellen. So heißt es bei Wikipedia. Gut, okay, komplizierter Satz. Wenn wir ihn aber wirtschaftlich, biologisch oder technisch ausdeuten, dann sehen wir, dass wir es zu tun haben mit den Früchten der Früchte. Man könnte auch sagen, mit den Kindern der Kinder, mit deren Kindern, also mit Generationenfolge. Wir haben es mit dem Entstehenden des Entstandenen zu tun. Also mit der Vermehrung von etwas, was es bis gerade eben nicht gab. Das ist intuitiv vielleicht nicht so leicht zu verstehen.
Die OECD sagt, dass die Weltwirtschaft quer über alle Länder mit 3,2% wächst und Deutschland nur mit 0,2%. Also ein Abstand von 3 Prozentpunkten. Wie ermittelt man, welche Auswirkungen dieser Abstand auf Dauer haben wird?
Also, kurzer Matheausflug, nicht abschrecken lassen. Man nimmt diese Differenz ausgedrückt als Potenzzahl, also 3 Prozentpunkte Abstand, ja, und das drückt man mit 0,03 aus. Dazu addiert man die 1 und herauskommt 1,03. Um zu berechnen, was dieser Unterschied jetzt über 10 Jahre ausmacht, multipliziert man 1,03 10-mal hintereinander mit sich selbst. Kann man auf dem Taschenrechner machen, indem man 10-mal den gleichen Faktor eingibt und auf das Gleichheitszeichen drückt, dann kommt 1,34 heraus. Man kann aber auch einfach eingeben 1,03 hoch 10. Das bedeutet also, in 10 Jahren sind Länder mit 3,2% Wachstumsrate, also 3 Prozentpunkten mehr als bei uns, um 34% reicher als wir. Bei 20 Jahren wären es sogar schon 80%, also nochmal 10 Jahre obendrauf, von 10 auf 20 Jahre, von 34% auf 80%, Zinseszinseffekt. Und wenn wir zum Beispiel 7% Abstand beim Wachstum hätten, dann wären diese anderen Länder in 7 Jahren schon doppelt so reich wie wir und in 20 Jahren fast 4-mal so reich.
Was können wir denn tun, um selbst stärker zu wachsen?
Ja, ganz kurz geantwortet, das wolltest du ja, indem wir beginnen, Wachstum gut zu heißen, statt zu verteufeln, indem wir Empfehlungen wie jener der OECD folgen und Wachstumshemmnisse abbauen.
Und das wären?
Da gibt's viele. Bürokratie verringern, Technologie umarmen, Wagnisse eingehen, Unternehmerinnen und Unternehmer motivieren, Geld nicht in dem Rentensystem ansparen, das wir heute kennen und das schrecklich defizitär und sinnlos ist, sondern wie andere Staaten dieses Geld, dieses Rentenersparnisgeld als Wagniskapital in die Erneuerung der Volkswirtschaft investieren. Mehr arbeiten, weniger auf Erfüllung jenseits der Arbeit optimieren, sondern auf Erfüllung in der Arbeit und durch die Arbeit.
Findest du nicht, das klingt ein bisschen altmodisch?
Nee, ich finde das modern. Altmodisch ist alles, was die Mehrheit denkt, finde ich. Weil die Mehrheit aber nicht mehr so denkt, wie ich es gerade gesagt habe, ist es nicht altmodisch, sondern eigentlich modern, müsste man sagen. Dass es früher vielleicht schon einmal modern war, das macht es nicht weniger modern. Denn wenn Modernität noch nie vorher modern gewesen sein dürfte, dann gäbe es ja auch keine Renaissancen in Mode, Film, Musik, Kunst oder Architektur. Also auch in der Wirtschaftspolitik kann es durchaus eine Renaissance geben.
Und was meinst du, wie viel Wachstum wäre rein hypothetisch in Deutschland möglich?
Na, 2-3%. Und zwar nicht irgendwann, sondern eigentlich ab dem nächsten Jahr. Das sagt auch die OECD. Und ich denke, damit liegt sie richtig.
Ist das nicht illusorisch, wenn man sich die Zahlen aktuell anschaut?
Nein, das ist nicht illusorisch. Rechnen wir das einmal durch. Deutschland erwirtschaftet ein Bruttoinlandsprodukt von rund 4.000 Milliarden Dollar. 2-3% davon wären etwa 80 bis 120 Milliarden Dollar. Der Umsatz von Volkswagen allein beträgt rund 330 Milliarden. Zugegeben, dieser Umsatz von VW wird nicht allein in Deutschland erwirtschaftet, sondern auf der ganzen Welt. Aber als Größenvergleich mag die Zahl ja trotzdem taugen. Wir brauchen also ein Drittel Volkswagen, aber auf die ganze Volkswirtschaft verteilt. Das ist absolut machbar.
Wenn das so einfach machbar ist, warum tun wir es dann nicht?
Weil wir es kollektiv nicht wollen. Das ist der einzige Grund, weil die Mehrheit es nicht will. Und in einer Demokratie, in der wir Gott sei Dank leben, kommt es nur auf die Mehrheit an. Wenn die es sich anders überlegen sollte, dann wachsen wir locker wieder mit 2-3%.
Und was müsste die Mehrheit dafür tun?
Sie müsste denjenigen, die etwas leisten und erreichen wollen, klar signalisieren, dass sie dies wünscht, es anerkennt und es belohnt. Und sie müsste die entsprechenden Rahmenvoraussetzungen schaffen im Steuerrecht, in der Energiewirtschaft und in vielen anderen Themen. Bislang aber unterlässt die Mehrheit dieses Signal. Aber jetzt kommt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, unser Problem entsteht im Kopf. Und deswegen kann es im Kopf geändert werden.
Ich glaube, das war ein guter letzter Satz.
Habe ich kurz genug geantwortet?
Ja, das hast du sehr gut gemacht für deine Verhältnisse.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme aus dieser Folge mit, dass auch wenn es etwas aussichtslos ausschaut, was das Wirtschaftswachstum angeht, ist es absolut nicht aussichtslos. Und du hast gesagt, unser größtes Problem ist bei uns im Kopf, deswegen müssen wir es auch im Kopf ändern. Und ich finde, das ist ein sehr guter Satz, den ich selbst versuche umzusetzen.
Ja, du hast gesagt, wir müssen optimistisch sein und nicht nur pessimistisch. Allerdings, alles, was wir heute besprochen haben, ist seit mehreren Jahrzehnten bekannt. Und trotzdem haben wir es noch nicht umgesetzt. Wird es wirklich passieren, dass wir im Kopf den Schalter umlegen und sagen, wir wollen wieder wachsen? Ich wage es zu bezweifeln. Da können wir ein anderes Mal drüber sprechen, weil wir so viele gute Gründe gefunden haben, warum wir nicht wachsen wollen, dass wir es uns inzwischen abgewöhnt haben, wachsen zu wollen. Und das umzudrehen, ist ein großer kultureller Wandel. Das heißt, zum richtigen Optimisten machst du mich jetzt nicht. Das war's. Mit diesem heiteren Ausblick schließen wir diese Folge, oder?
Ja, Christoph, danke für den Optimismus zum Ende dieser High-Podcast-Folge. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall optimistischer sein, wir versprechen es.
Und die nächste Folge, die kommt am kommenden Dienstagmorgen um
5.55 Uhr.
Bis dann.
Tschüss.
Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.